genießen wir einmal nochmal in Ruhe durch diesen hohen Raum zu gehen. Rechte Seite und linke Seite von uns, teilweise die Werke aufgehangen, in der Mitte auch Skulpturen. Und es macht richtig Spaß, durch diesen Raum auch mal bewusst langsam zu gehen.
Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Nolte. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Street Art aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lecker Kunst, leicht verständlich. Auf unserer kulturellen Sommerreise haben wir Halt gemacht in einer Stadt, deren Name ich noch nicht verrate. Diese Stadt hat einen Dom, hat auch ein 100-Wasserhaus und liegt an einem der längsten Flüsse Europas. Wir werden die Stadt zum Ende hin nennen oder Sie erraten diese Stadt. Diese Stadt beherbergt ein einzigartiges Museum, das man von außen nicht direkt erkennen kann. Und wir sind eingeladen heute hier in diesem Museum für einen Rundgang mit Magdalena Burkhardt. Hallo Frau Burkhardt.
Hallo, schön, dass Sie da sind.
Wo sind wir hier? Ich bin hier hingekommen, ich kannte das Museum, habe darüber gelesen, aber von außen hätte ich es nicht gefunden. Wie kommt man darauf, ein Museum in so einen Bau zu integrieren?
Ja, wir befinden uns hier in dem ältesten erhaltenen Gebäude der Stadt, in der wir uns befinden. Und es ist ein Klostergebäude, in dem wir sind. Das heißt, wie Sie sagen, wir haben dicke Mauern nach außen, die jetzt noch nicht gleich wie Kunst aussehen. Aber es war die Entscheidung der Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg, dieses Gebäude kulturell zu nutzen. Und in den 70er Jahren wurde dann hier ein Museum eröffnet in den Räumen. Und heute zeigen wir hier Gegenwartskunst.
Ja, ich bin ganz gespannt. Wir sind hier in dem ersten Raum, der schon bombastisch ist. Eine Treppe führt nach oben. Ich sehe helle Räume, White Cubes teilweise und das in einem Kirchengebäude oder einem Kloster, was man ja von außen überhaupt nicht dann mit einem Museum verbindet. Wollen Sie uns einmal durch die Ausstellung führen?
Ja, gerne. Wir befinden uns gerade noch in einem Foyer. Und der Foyer ist ja eigentlich immer so ein Zwischengang zwischen den Museumsräumen und dem Eingangsbereich. Aber auch hier haben wir schon das erste Kunstwerk. Sie sagten gerade White Cube, doch eigentlich ist es gar nicht weiß, was wir hier haben, sondern die Wände sind alle sehr farbig. Und das ist auch ein Kunstwerk des französischen Malers Christophe Poussin. Er hat die Formen der Wände genommen und die ein kleines bisschen gedreht. Das sieht man an den Türrahmen, wo wir sonst normal weiß hätten oder jetzt gelb wie hier, wo wir drauf schauen. Und es ist ein bisschen gedreht. Und so heißt auch das Kunstwerk, eine leichte Verschiebung. Und der Künstler lädt uns damit ein, genauer hinzuschauen. Einfach mal den Blick zu öffnen, vielleicht auch die Meinung zu ändern, wenn wir ein Kunstwerk näher betrachten. Und das ist so dieser Zwischenschritt zwischen ich betrete das Museum und bin noch draußen und die Einladung dazu, genauer hinzuschauen und aufmerksam auf Details zu achten. Zugleich verbindet es natürlich auch die Geschichte des Hauses als Klostergebäude, wo natürlich auch die Wände bemalt waren, sodass wir hier eine gute Kombination haben aus der alten Geschichte, aus der alten Klostermauer und der neuen. Aber lassen Sie uns in die Ausstellung gehen.
Ja, sehr schön. Also beim zweiten Blick fällt es mir jetzt erst auf, aber sehr schön gelöst, sehr interessant, dass so diesen Torbogen so künstlerisch darzustellen. Jetzt betreten wir einen großen Raum, Gewölbe, wirklich weißen Wänden. Die Kunstwerke können hier atmen, sie haben Platz, sie können sich darstellen, diese Werke. Was finden wir hier?
Wir befinden uns hier im sogenannten Refektorium. Das war der Speisesaal der Klostermönche, die hier gelebt haben. Es ist ein 45 Meter langer Raum, sehr hoch mit den Tonnen gewölbt. Gewölbten Raum. Und hier befindet sich die Sammlung der Gegenwartskunst, die das Kunstmuseum besitzt. Es sind ganz verschiedene Objekte, es sind Skulpturen, Malerei, Installationen. Das Museum hat jetzt nicht einen Fokus, sondern gesammelt werden Werke, die für ihre Zeit stehen, die repräsentativ sind für eine bestimmte Strömung und damit so einen gewissen Überblick über die Zeit einfach geben. Diese Werke sind in den letzten 20, 30 Jahren entstanden, die wir hier sehen. in diesem Bereich. Das Haus ist so aufgebaut, dass wir in dem Nordflügel, in dem wir jetzt stehen, die Sammlung zeigen. Und wir haben noch einen Kreuzgang und dort zeigen wir die Wechselausstellungen. Auch da haben wir immer viele verschiedene Themen, sei es Retrospektiven, sei es Sammelausstellungen zu thematisch relevanten Themen, die wir gerne präsentieren möchten.
Ja, diese Sammlung, eine Zwischenfrage, wer hat die aufgebaut? Sind das Leihgaben oder besitzt jemand diese Sammlung?
Das Kunstmuseum besitzt die Sammlung, also in dem Fall die Stadt, weil es eine kommunale Einrichtung ist. Das Museum ist hervorgegangen aus der Überlegung, hier eine Sammlung der Kleinplastiken der DDR zu schaffen in den 1975er Jahren. Und aus der Idee, was ja damals Gegenwartskunst war, ist natürlich dieser Gedanke, Gegenwartskunst weiterhin zu sammeln, geblieben. Nur, dass es natürlich lange nicht mehr die DDR-Plastik ist, sondern jetzt ganz verschiedene Kunstwerke sind. Wie gesagt, wir haben hier sehr großformatige, farbenintensive Gemälde. Wir haben Figuren, die förmlich schweben, aber unglaublich schwer sind, aus Terrakotta. Wir haben Fragen zur, wie gehe ich mit der Fotografie um? Hier ist ein Kunstwerk von Kurt Buchwald, der sich einen Tag in Ost-Berlin fotografiert hat, aber immer vor die Kamera gestellt hat, sodass wir eigentlich gar nichts sehen können von Berlin. Also er interveniert immer auf seinen Fotografien, setzt Punkte und hinterfragt das Objekt auf dem Foto. Wie wir das hier sehen.
Ja, sehr spannende Arbeit, sehr gelungen. Sie geht so in die Breite auch, immer wieder das gleiche Motiv. Wir gehen einmal weiter durch die Räume. Ich sehe, Sie sind auch auditiv. Werden die Kunstwerke unterstützt?
Ja, es gibt einen Audioguide. Es gibt einen Audioguide für Kinder oder für Erwachsene, wo die Kunstwerke einfach genau ein bisschen näher gebracht werden. Dazu gibt es auch Kurztexte, die natürlich auch gelesen werden können zu jedem Kunstwerk, dass einfach auch ein Zugang da ist. Weil oft ist es ja doch so mit der Gegenwartskunst, dass man sich erstmal fragt, was ist das eigentlich? Und dann so einen kleinen Hinweis zu bekommen, das könnte die Künstlerin der Künstler damit meinen, ist ja dann doch ganz hilfreich im Bereich der Vermittlung, weil sonst ist es wirklich so, man hat immer das Gefühl, ein Stillleben kann ich entschlüsseln, aber was verstehe ich jetzt unter, zum Beispiel stehen wir hier vor einem Werk von Horst Bartnick und da sind bloß Vierecke drauf, lila und grün und schwarz trennt das Ganze, was meint er damit? Und Horst Bartnick ist zum Beispiel ein Künstler, der hat ganz viel mit Rechenmaschinen und Computern gearbeitet, als das noch gar nicht so aktuell war. Also in den 70er Jahren angefangen damit und hat immer mit dem Computer berechnet, wie seine Kunstwerke aussehen werden und die dann auch entsprechend in Flächen aufgeteilt und ja, den Computer das berechnen lassen. Bei anderen Werken auch eine kleine Fehlstellung reingebracht, dass dann ein Muster entstand daraus, ein sehr kleinteiliges, wie ein kariertes Blatt im Grunde, das dann auf großem Format gebracht wurde.
Ähnlich wie Gerhard Richter mit seinen Farbtafeln, die ja teilweise auch computerunterstützt aneinandergereiht wurden. Und gerade Kunst muss, glaube ich, auch an bestimmten Stellen etwas erklärt werden. Ich denke da immer an das schwarze Quadrat von Malevich. Ich habe jahrelang davor gestanden, bis mir eine Kunstkritikerin, die Expertin für russische Avantgarde ist, das schwarze Quadrat dann wirklich mal erklärt hat und ich den Hintergrund verstanden habe. Und das ist sehr wichtig. Was haben wir hier für ein Werk? Das ist ja spannend, monochron gehalten. Wir stehen hier vor einem, ja, ich würde sagen, fast eisblau. Ein Werk, 1,20 Meter mal 1,20 Meter vielleicht, sehr monochron gehalten. Was ist das für ein Werk?
Das ist ein Werk der Künstlerin Edda Renou, die aus Mexiko kommt. Und sie ist als Künstlerin so ein bisschen dieser Sisyphus-Aufgabe der typischen Frauenaufgaben nachgegangen. Das heißt, immer wieder das Gleiche machen ohne Ende. Wir haben hier eine Leinwand, wie gesagt, in diesem Eisblau, und dann hat sie einfach angefangen, diese Leinwand mit aufzudröseln, weshalb so leichte weiße Striche auftauchen auf diesem, eine gewisse Struktur geben. Sie selber sagte, dass sie seit in Mexiko aufgewachsen, ein Dachfenster hatte und da immer die Gardinen davor hingen und das so ein bisschen diese Optik dieser Gardinen, die im Wind wehen, diesen Gemälden nachkommen. Also es gibt in den 70er Jahren relativ viele Künstlerinnen, die genau solche Arbeiten gemacht haben, wo immer wieder die gleiche Handlung gemacht wird. Es gibt eine Künstlerin, Irma Blank, die hat Zeitungsseiten auf relativ durchsichtiges Papier gebracht, aber nicht die Wörter abgetippt oder abgeschrieben, sondern immer bloß die Buchstabenform nachgezeichnet. Wir können das nicht sehen, von Weitem sieht es aus, als wäre das wirklich eine Zeitungsseite, aber beim nahen Herangehen sind es wirklich bloß kleine Striche, die aneinandergereiht sind. Dieses immer wieder das Gleiche machen ist so ein typisches Merkmal in diese Zeit von den Künstlerinnen, die sie gemacht haben, die es halt, wie gesagt, hier auch mit diesen kleinen Strichen haben, die sich über die ganze Leinwand in einem bestimmten Rhythmus auch wiederfinden.
Sehr spannendes Werk. Vom Weiten meint man wirklich, es wäre ein Stoff. Weil ich auch in meinem Bereich mit Textilen oder mit diesen Bereichen mit arbeite auch, also Stoff einfließen lassen in meine Werke. Und ich hätte fast drauf getippt, dass es ein feiner Stoff ist, aber es ist wirklich gemalt auf Leinwand.
Genau, es ist die Leinwand, die aber natürlich diese Struktur auch hergibt.
Ja.
Also dadurch, dass sie die Leinwand halt genau. Ein bisschen in der Nadel ein bisschen geöffnet hat und ein bisschen rausgebracht hat, diese Strukturen, wirkt das wirklich sehr textiler.
Ja. Und trotzdem wird eine Spannung aufgebaut, obwohl es ja monochrom ist, aber man setzt sich damit auseinander.
Ja, genau. Also das ist auch ganz wichtig, wie Sie eingangs gesagt haben, dass wir einen freien Raum haben mit großem Blick. Das ist genau, was dieser Raum auch braucht. Wir arbeiten ja hier mit dieser Architektur. Diese Werke sind alle, oder das Bauwerk ist von 1240, in dem wir jetzt stehen. Es wäre schade, den zu verbauen mit irgendwelchen Einbauten. Und wir brauchen den Raum zum Atmen. Und wie gesagt, wir gehen mit der Architektur um und auch mit der Kunst. Und das ist ein einmaliges Zusammenspiel, was wir hier haben.
Ist wirklich so, man kommt hier rein, man meint ja wirklich, man kommt in ein Kirchenschiff rein. Und in diese weißen Wände, diese hohe Decke, ähnlich ist es im Museum Küppersmühle in Duisburg auch umgebaut worden, ehemaliger Kornspeicher, 5 Meter hohe Wände, weiße Wände und die Kunstwerke können atmen. Ich liebe das, wenn die Kunstwerke Platz haben und sich ausbreiten können und entfalten können. Gehen wir einmal weiter. Haben Sie eigentlich als ein Lieblingswerk in diesen Ausstellungen immer, wo Sie sagen, das ist mein absoluter Favorit, der spricht mich an?
Also ein sehr tolles Werk, wie ich finde, da stehen wir zufälligerweise gerade davor, das ist dieses Werk von Rashid Johnson. Rashid Johnson arbeitet immer mit Schwarz-Weiß. Wir haben ein Werk, was, wenn man etwas weiter weggeht, an den Weltraum erinnert. So ein bisschen eine Milchstraße oder ein kleines Loch, was sein könnte, einfach so eine Verteilung von Sternen in einer Galaxie. Und Rashid Johnson hat dieses Werk wie folgt gemacht. Er hat Linsen, Erbsen und Reis auf einer Leinwand verteilt. Und das sind so typische arme Leute Nahrungsmittel. Und diese hat er dann in der Mitte ein bisschen zu einem Haufen rundherum ein bisschen lose verteilt und dann mit schwarzer Sprayfarbe übersprüht. Und der Druck hat dann dafür natürlich gesorgt, dass so einige Körner gut zu sehen sind und andere ein bisschen verwackelt sind. Was so ein leichtes Flimmern hervorruft, wie wir das halt auch aus dem Weltraum, aus den Sternen so ein bisschen wieder erkennen. Rashid Johnson arbeitet ganz viel mit seiner eigenen Identität als schwarzer Künstler und deshalb auch diese Rückbesinnung auf seine Geschichte oder das Sklaventum in der USA, dass er dieses arme Leute-Essen nimmt, dass er schwarze oder nur weiße Farbe benutzt, manchmal noch ein bisschen Gold reinbringt und dann so großformatige Werke schafft. Zugleich hat er auch als Sprayer gearbeitet früher, weshalb natürlich die Sprayfarbe ganz wichtig für ihn ist. Er nutzt aber auch, er hat Fotografie studiert, ein fotografisches Mittel, das Fotogramm, wo man eine Oberfläche, wo man etwas auf eine Oberfläche legt, Blatt oder ähnliches, das dann beleuchtet und belichtet und dann entsprechend das Kunstwerk entsteht. Und so ähnlich ist das hier halt auch, nur dass er halt diese Sprayfarbe benutzt hat. Und man kann sich so schön, deshalb ist es auch eines meiner Lieblingswerke, darin verlieren. Einfach so draufschauen, Gedanken wandern lassen. Das Werk heißt Love in Outer Space. Es lässt also auch so viele positive Sachen reininterpretieren. Der Titel des Werkes geht auf einen Jazz-Song von Sun Ra zurück, der das geschrieben hat. Also das sind so viele Sachen, die wirklich mit seiner Identität, mit dem Künstler zu tun haben, die aber auch das Kunstwerk einfach freilassen. Und in dieser Größe von 2 Meter mal, ich verschätze mich wahrscheinlich, ist es halt doch auch sehr imposant.
Ja, sind mindestens 2 Meter mal 2,30, 2,40 würde ich schätzen. Ein großes Werk, wir stehen davor, wir nehmen gerade mal ein bisschen Abstand, um es auch wirken zu lassen. Wenn man jetzt den Hintergrund hört, was er da verarbeitet hat, dazu Sprayer ist, erinnert mich ein bisschen an Jean-Michel Basquiat auch, der ja auch das Schwarzsein dort verarbeitet hat in seinen Werken. finde ich, ist richtig, richtig spannend. Auch die Technik, die dahinter steckt. Dieser Effekt, der entsteht, wenn man mit der Sprühdose dran geht. Ich sprühe selber auch. Teilweise bringe ja die Street Art von den urbanen Hochburgen unserer Zeit ins Wohnzimmer der Menschen. Deshalb eine neue Technik, die ich hier kennenlerne, die ich vielleicht mal zu Hause in meinem Atelier auch mal ausprobieren werde. Sehr interessantes Werk. Da haben Sie sich was Schönes ausgesucht, ja, als Lieblingswerk. Wir gehen jetzt weiter. Wir stehen vor goldenen Skulpturen, oder wie würden Sie sie bezeichnen?
Ja, das sind vergoldet eigentlich Terrakotta, und hier hat der Künstler Heinz Brelo vergoldet. Heinz Brelo ist ein deutscher Künstler, der in Köln lebte, und er hat diese Skulpturen, es sind 4 Stück, gemacht, als er wusste, dass er schon sehr krank ist, und er nennt sie 2 Bildhauer, aber eigentlich sind es Erinnerungen an seine Brüder, die hier drin stecken. Deshalb auch das Gold, was ja oftmals leicht kitschig wirken könnte, aber einfach diese Beziehung zu den Brüdern, dass er die einfach nochmal heraushebt und das in dieses Gold taucht. Heinz Brelo ist ein Künstler, der ganz viel mit seinem Körper arbeitet. Also wir haben hier wie so kleine Kugeln, also so lange Strecken von diesem Terrakotta, die etwa die Länge des Arms betreffen. Also er nimmt immer seine Körpergröße, wie gesagt jetzt der Arm zum Beispiel, und das ist ungefähr die Länge des Kunstwerkes. Oder nimmt dann was an Terrakotta, an Material in die Hand passt und in die Faust passt und setzt das dann oben drauf, sodass immer sein Körper auch da drin ist. Und jetzt ist natürlich dadurch, dass sie so wild geformt sind zum Teil, oder seine Hände mit drin sind, seine Fingerabdrücke drin stecken, lässt er uns relativ viel frei, was wir darin sehen können. Also ist es hier eine Umarmung zwischen den Geschwistern, oder ist das, sie tragen etwas oder haben etwas in den Händen. Also da ist relativ viel für unsere Augen zu sehen und zu sagen, was sieht so jeder in seiner Beziehung zu den Geschwistern oder guten Freunden, die wie Brüder oder Schwestern sind.
Mit der Beziehung nach Köln hätte ich fast gedacht, bei dem letzten Werk hier, die Spitzen des Kölner Doms finden sich dort wieder. So ein wenig könnte man interpretieren, wird es wahrscheinlich nicht sein.
Könnte man aber sehen, genau. Das ist ja auch das Schöne, dass so jeder was Eigenes finden kann in den Werken.
Ja, wir haben sehr, sehr moderne Werke hier, das gefällt mir sehr gut. Wirklich im Konträr zu diesem altehrwürdigen, mittelalterlichen Gebäude. Also das ist selten, dass man diese Spannung hier aufbauen kann. Man vermutet von außen dann vielleicht Kunstwerke aus dem Mittelalter, aber hier haben wir richtig moderne Kunst, was mich persönlich sehr, sehr anspricht. Wir gehen an einem Spiegel vorbei mit der Aufschrift Space, was vermutlich gesprüht ist von der Technik her.
Ja, auch das ist ein Werk von Rashid Johnson, den wir bereits besprochen hatten. Wie gesagt, auch da wieder dieses Brain als Thema, was er immer wieder drin hat, das Weiß, auch als Wiedererkennungsmittel. Ja, genau, diese Frage, wo ist eigentlich der Raum? Ist der Raum vor dem Spiegel, ist der Raum hinter dem Spiegel? Und zugleich erweitert es natürlich dieser Spiegel den Raum, in dem wir jetzt stehen, durch diese Widerspiegelung und Reflektierung.
Immer wieder spannend, auch Jean-Michel Basquiat hat ja mit der Farbe Weiß schon früh gearbeitet. Ich glaube, in seinem Schuljahr hat er dann den Direktor mit weißem Rasierschaum auf der Bühne dann am Abschluss eingesprüht. Immer wieder, dass auch diese Farbe Weiß bei afroamerikanischen Künstlern immer eine große Rolle spielt. Ja, hier auf der linken Seite auch wieder ein überdimensional großes Werk, das allein durch die Größe schon wirkt. Wieder dieses Eisblau, die Fläche ist teilweise aufgerissen, würde ich sagen, monochrom gehalten, aber baut eine Spannung auf durch diese Löcher in dieser vermutlich Leinwand. Was ist das für ein Werk?
Dieses Werk hat Lawrence Carroll gemacht, und er ist eigentlich bekannt für die Farbe Beige. Also er hat eigentlich sein ganzes Leben lang in Beige gearbeitet, und erst im Alter kam er dann das Blau. Er ist in Australien geboren worden, in der USA groß geworden und hat dann lange in Italien auch gelehrt, an der Hochschule. Und er ist eigentlich so, der hat das Thema Kunst oder auch wie Werke definiert werden, für sich selber neu gestaltet. Er hat zum Beispiel dieses Werk, gehört zu diesen Cut Paintings. Das heißt, wir haben ein Kunstwerk, aus dem er die Leinwand rausgeschnitten hat, um diese dann neu hereinzusetzen. Also das wirkt eigentlich wie ein Rahmen, der rundherum ist, aber das ist bloß die weiße Leinwand. Und darin hat er die Leinwand neu mit Tackernadeln im Grunde bloß befestigt und reingebracht. Und wie gesagt, im Alter kam so ein bisschen das Blau immer wieder rein. Wahrscheinlich durch seine Erfahrung oder den blauen Himmel in L.A., den er kennengelernt hatte als Kind oder auch in Melbourne. Das heißt immer, dass der Himmel in der USA ganz anders blau ist, als wir den in Europa als blau kennen. Und ein bisschen hat ihn das verwundert, wo dieses Blau herkommt, aber er musste dann damit arbeiten. Und das sehen wir hier halt auf dieser Leinwand. Man kann natürlich ein bisschen denken, es ist auch wieder ein Himmelswerk, das ein bisschen den Himmel zeigt, die durchlöcherte Leinwand, durch die man dann den Hintergrund sieht, der auch hell und grau ist. Das ist dann so wie ein bisschen der Sternenhimmel sein könnte. Aber auch das lässt er uns eigentlich offen. Er arbeitet auch ganz viel mit Materialien, die er findet, also Staub aus seinem Atelier. Er hat Werke gemacht, wo Schuhe drauf sind, die halt rumstanden. Also er benutzt auch das, was in seiner Umgebung ist. Er hat sogenannte Frozen Paintings gemacht, also gefrorene Gemälde, wo er tatsächlich ein Gefrierfach dazu packt zu diesem Gemälde, zu diesem Werk, wo dann Blumen gefroren werden und so, die dann halt auch einfach so sich ein bisschen auch von der Malerei lösen, aber oder eigentlich eine Erweiterung der Art der Malerei sein könnte.
Sehr spannend, sehr experimentell. Führen Sie uns weiter durch den Raum oder durchs Museum. Ich bin immer noch beeindruckt von diesen Flächen und von diesem Großen. Hier haben wir nochmal ein Werk, das ist auch sehr interessant. Von wem ist dieses Werk? Also wir stehen jetzt vor einem Werk, ich würde auch immer wieder sagen 1,40 x 1,40 Minimum mit einer Platte dahinter und dann Stoff, ja, Kleidungsstücke, Stoffbahnen, die dieses Werk umgeben.
Dieses Werk ist 2 Meter mal 2 Meter, denn es entspricht der Größe eines Doppelbettes.
Ah.
Der Künstler Janis Kunellis hat ganz viel Werke gemacht, in denen man die Spuren der Menschen sieht, aber den Menschen selbst nicht. Deshalb benutzt er solche Größen, zum Beispiel wie jetzt die von dem Doppelbett. Und er hat darauf montiert blaue, dunkelblaue und schwarze getragene Mäntel. Das sieht man ganz schön an den Ellbogen, wo das immer das Material, dieses schon etwas aufgetröselt oder auch heller geworden ist und einfach so die Spuren davon sieht. Und diese sind ganz fest zusammengezurrt und zusammengenäht in einer anderen Farbe mit einem Bindfaden, die dann eine extreme Spannung über diese Metallplatte darstellen. Janis Kunellis hat dieses Werk 2012 gemacht, als in Griechenland gerade die Finanzkrise war und diesen Zusammenhalt einfach dargestellt hat. Er ist eigentlich ein Künstler, der in die Richtung Arte Povera gehört, eine italienische Kunstrichtung, die ganz viel mit, ja, wie der Name sagt, alte Kunst, arme Kunst, Entschuldigung, und dann einfach Materialien nimmt, die da sind. Und er hat lange in Italien gelebt, also da ist der Einfluss deutlich, aber zugleich ist es halt auch wieder dieses, was geht eigentlich in meinem Heimatland gerade ab, was passiert da, wie ist der Zusammenhalt, wie weit ist das auch dieses Kalte des Metalls mit dem weichen, warmen Mantel immer im Kontrast.
Ja, sehr spannende Arbeit, außergewöhnlich durch diesen Materialmix auch. Führen Sie uns einmal weiter hier, wir sind ja hier am Ende dieses Raumes und genießen wir einmal nochmal in Ruhe durch diesen hohen Raum zu gehen. Rechte Seite und linke Seite von uns, teilweise die Werke aufgehangen in der Mitte auf Skulpturen und es macht richtig Spaß durch diesen Raum auch mal bewusst langsam zu gehen und die Werke auf sich wirken zu lassen. Wer entscheidet über den Ankauf dieser Werke oder solcher Werke? Wo entscheidet man dann, welche Künstler werden dort angekauft?
Also das entscheidet die Leitung mit dem Kurator des Hauses oder der Sammlungsleitung, die dann was gut in die Thematik auch passt. Also es gibt jetzt kein bestimmtes Genre, was gesammelt wird. Es ist Videokunst, es ist Medieninstallationen, Gemälde, Skulpturen, alles dabei. Und oftmals ist es so, dass wir eine Ausstellung mit einem Künstler, einer Künstlerin hatten und dann halt so punktuell Sachen auch da erworben werden. Also deshalb ist es auch ein bisschen ein Blick durch die Geschichte des Hauses oder die Ausstellungstätigkeiten des Hauses, wenn man in der Sammlung steht. Wir gehen jetzt in die erste Etage und dann noch ein Kunstwerk ein bisschen hinweisen, was gar nicht als Kunstwerk im ersten Blick auffällt. Und zwar, wenn man von außen auf das Museum zuläuft, sieht man dort offene Fenster mit Spiegeln. Das heißt also, wir sehen die Fenster und davor sind Spiegel. Und diese Spiegel sind ein Kunstwerk von Transreflex. Und was Sie haben, sind in ganz verschiedene Richtungen geöffnet, diese Spiegel. Also im Grunde sind es wie Fensterläden, die, wenn das Museum geschlossen hat, zugehen und wenn das Museum öffnet, aufgehen und dann Blicke ermöglichen, dadurch, dass sie verschiedene Winkel einnehmen, die Spiegel, die uns sonst nicht möglich sind. Wir können also nach draußen gucken, was wir sonst nicht sehen würden, und die Leute von draußen können nach innen gucken ins Museum. Und das ist diese Idee der Öffnung des Hauses. Wie gesagt, wir sind in einem Klostergebäude mit dicken Mauern, und diese Öffnung nach außen ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir halt nicht ein kleines Gebäude sind, was wirklich abgeschlossen ist, sondern nach außen offen sind.
Ja, sehr spannende Arbeit, die wirklich erklärt werden muss an dieser Stelle, sonst würde man achtlos fast daran vorbeigehen. Aber dieser Effekt gerade hier, wenn man das jetzt sieht, es spiegelt sich die Außenfassade in diesem Spiegel, wie spannend das doch sein kann.
Von außen ist es wunderschön, weil man dann halt zum Teil noch den Himmel mitsieht, oder man kann halt wirklich, wenn es draußen dunkel ist und hier im Museum hell, im Winter oder bei einer Abendveranstaltung wirklich auch die Gemälde fast sehen. Also man steht schon fast mit drin, und das ist eigentlich sehr, sehr schön.
Ja, sehr schön gelungene Idee. Sie führen uns weiter. Also wir gehen jetzt den Treppenaufgang hier hinauf. Wir haben unheimlich große Räume. Man vermutet das von außen gar nicht, wie viel Quadratmeter an Kunst sich hier in diesem Gebäude versteckt.
Der letzte, der obere Bereich, der wurde 2022 neu gestaltet, also auch neu ausgebaut, sodass wir halt jetzt wirklich auch mehr Ausstellungsfläche haben. Wir haben auf der einen Seite einen Medienlounge, in dem wir Filme zeigen, und dann in dem anderen Bereich auch weitere Kunstwerke, vielleicht auch eine Reiskultur und verschiedenes, das einfach auch nochmal in einen großen Raum kommen. Er ist sehr hoch, er ist nicht durchflutet durch Decken und hohe Fenster, die einfach nach außen gehen, wo auch wieder diese Idee der Öffnung des Hauses, wie das bei dem anderen Kunstwerk im Foyer war, weiter gedacht wird.
Ja, fast wie ein modernes Kirchenschiff, so angedeutet, wo wir unten waren, jetzt das Konträr da oben, sehr modern gehalten, wie gesagt im Weiß, wir haben einen dunklen Boden passend dazu und wieder die Werke, die hier hängen, sehr modern und haben wirklich großflächig Platz zum Atmen. Beim Reingehen fiel mir gleich dieses Werk hier auf, sehr farbenfroh, und ich erinnere mich, dass ich schon ähnliche Werke gesehen habe in der letzten Zeit. Ich weiß jetzt nicht, wo ich sie genau gesehen habe.
Das ist ein Kunstwerk von der Künstlerin Alicia Paz. Sie ist in Mexiko groß geworden, lebt aber eigentlich jetzt überall auf der Welt, zuletzt in London. Und es ist ein Kunstwerk, was sehr farbenintensiv ist, fast comichaft, verteilen sich Kleckse auf der bunten Leinwand. Es ist eine Collage, aufgeklebt sind auch Perlen, es sind große, fast schon reliefartig, die Ölschichten auszumachen. Und was wir sehen, ist eigentlich eine Figur, eine weibliche Figur, wie so ein kleines, aus einem Schlamm sich herauswindenden Person, weil die Tropfen, die so runter an den Arm heruntergehen, daran deuten könnten. Die Finger sehen ein bisschen aus wie so Froschfinger. Aber wir erkennen in der Mitte ein Gesicht, Lippen, die wahrscheinlich ein Model darstellen. Alicia Paz arbeitet ganz viel mit Frauenfiguren, eigentlich nur mit Frauenfiguren, denn sie selber als Künstlerin hinterfragt ja immer wieder die Rolle der Frau als Künstlerin, aber auch auf den Objekten, die sie hat. Und das ist eine ganz tolle Collage, und man kann eigentlich immer wieder was Neues entdecken darauf. Also zum Beispiel haben wir da ganz oben ein ausgeschnittenes Huhn draufkleben. Und das sind so Sachen, die überhaupt nicht zusammenpassen und ganz, ganz fantasievoll sind. Durch ihre mexikanische Herkunft sind dann auch so ornamentartige Sachen mit involviert oder eingearbeitet, die halt auch wirklich auf ihre Herkunft, aber auch auf ihre sonst weit gereiste Biografie hindeuten. Wir haben noch ein anderes Werk von ihr in der Sammlung, wenn Sie auf das Museum zulaufen, eine Skulptur von ihr, ein weißer Baum, an dem extrem farbenkräftige und intensive Köpfe von Frauen auf Emaille gedruckt sind und halt auch Blätter dazwischen sind. Also dieser Frauenbaum im Grunde, wo auch die Idee wieder her ist, nur Frauen darzustellen. Es sind aus der Geschichte Frauen, es sind aber auch ausgedachte, also es ist auch Frau Holle dabei. Also einfach so, wo kann man sich wiederfinden und wie können wir die Frauen ein bisschen mehr zelebrieren?
Sehr schön. Was mir auffällt, sehr schön, dass Sie auch weibliche Künstlerinnen hier in der Ausstellung haben, weil es vielfach in Sammlungen sind, wo ich auch war, ältere Sammlungen nach 45, wo die Frauen nicht so präsent sind in diesen Sammlungen. Weil wir auch ja, Frauen durften bis zum gewissen Zeitraum ja auch nicht studieren an den Kunsthochschulen und müssen sich ja danach, nach 45, erst ihren Weg auch durchkämpfen.
Das ist richtig. Da wir aber wirklich die Gegenwartskunst haben und da gehört es einfach bloß dazu. Also ja, sie sind weiterhin nicht so sichtbar wie männliche Künstler. Das ist leider der Fall, aber wir versuchen natürlich auch unseren Anteil daran zu haben, dass es geändert wird, sodass wir auch Frauen natürlich in der Ausstellung haben oder auch in den Wechselausstellungen zeigen. Also das ist ganz, ganz klar, dass wir da eine gute Balance haben.
Ja, sehr schön. Hier sehen wir nochmal eine Arbeit, die mit Lichtkunst arbeitet. Sehr farbenfroh auch, die mich auch sehr anspricht von den Farben her. Was sehen wir hier?
Ja, wir sehen hier einen Leuchtkasten, der verschieden aufgeteilt ist und verschiedene Farben da drin hat. Also es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Flächen, 7, 6. Sechs Flächen mit verschiedenen Farben und ganz langsam ändert sich die Farbe ein bisschen. Also es ist ein bisschen meditativ, dieses Werk, dass wir einfach auch uns darin ein bisschen verlieren können. Brian Eno, der eigentlich etwas mehr für die Musik bekannt ist, hat Kunst studiert, bevor er in die Musikrichtung ging. Und er hat Autoplinker, als er das Werk das erste Mal gemacht hat, verschieden zusammengesetzt, aber da die alle anders geschalten waren, entstanden dann verschiedene Muster darin, dass die Autoblinker mal heller, mal weniger, mal da blinkten, mal woanders, sodass man auch nie sagen konnte, was passiert als nächstes. Also dieses unendliche Hin- und Weiterbewegen des Ganzen. Und das hat er hier in diesem Kunstwerk 2016 wieder aufgegriffen. Es heißt The Time und jetzt wechselt immer die Farbe. Es geht von Orange zu Grün, zu Lila, zu Pink, zu hellem Gelb, zu Blau. Zugleich hören wir dazu auch Musik. Und genau dafür ist Brian Eno bekannt, für diese Ambient Music, die er entwickelt hat. Er hatte einen Autounfall, lag im Krankenhaus, konnte nur ganz leise Musik hören und eine Freundin hat ihm Schallplatten mitgebracht, die er sich anhörte. Und in diese Musik kamen immer wieder die Geräusche aus dem Krankenhaus hinein, also die man sonst immer hört, die Stimmen, die zu hören sind, auch der Regen von draußen. Und dieses Hin- und Herbewegen der Musik, dieses klangvolle Weiterentwickeln, Weiterdenken, das ist genau das, was er dann gemacht hat und hier in dieser Arbeit auch mitgenutzt hat, wie man es vielleicht auch hören kann.
Ja, wir hören es im Hintergrund auch, diese Töne, die leicht meditativ sind, die Farben ändern sich. Man könnte jetzt minutenlang da drauf schauen, vielleicht sogar meditieren dabei. Ich habe mich gerade schon gefragt, was das für ein Ton im Hintergrund ist. Jetzt kann ich die Verbindung ziehen. Und es ist sehr schön, wie sich hier die Farben ändern auch. Immer wieder. Wir sind jetzt in so einem Grünton, Blau-Grünton angelangt. Und die Farben ändern sich, dazu diese Töne. Eine sehr meditative Stimmung hier in diesem Raum. Sehr gelungen. Ich sehe, hier sind noch Flächen frei. Also ich hätte auch noch Kunstwerke anzubieten. Würden sehr gut hier in diese moderne Kunst hineinpassen.
Ja, das ist natürlich unbedingt einfach, in einem Denkmalgebäude wie diesem Kunstmuseum zu bauen. Aber das ist hervorragend gelungen, dadurch, dass wir so große Räume haben, die so schön lichtdurchflutet sind und einfach auch die Öffnung der Stadt haben.
Ja, ich bin jetzt mal vor einem Kunstwerk stehen geblieben. Ich unterbreche Sie kurz. Was mich auch sofort anzieht, weil jetzt muss ich selber kurz überlegen, wie der Künstler hier gearbeitet hat. Zwei-, dreidimensional entsteht hier ein Effekt. Ich stehe vor einem Werk 1 Meter mal 1 Meter, vielleicht 1,20 mal 1,20, ein kreisrunder Abbildung, aber zweidimensional. Erzählen Sie uns kurz was zu diesem Werk. Ist hier ein Netz drüber gespannt?
Ja, das ist Gage, die über der Leinwand ist. Er hat also die Leinwand bemalt und dann nochmal dieses Material da drüber. Und dadurch entsteht durch die verschiedenen Farben auch dieser Effekt dieses 3D-Werks. Es wirkt so, als würde es nach unten reingehen, als wäre es ein Ring, der sich so nach innen rein bewegt und halt in diesem Rot und Blau und den Grünton. Sandy Schawinski ist eigentlich in die Richtung des Bauhauses reinzudenken, weshalb auch diese Formen wiederum auftauchen. Er hat ganz lange am Bauhaus gearbeitet, ist dann aber in der Nazi-Zeit in die USA emigriert.
Mhm. Ich sehe gerade 1904 geboren, 1979 verstorben. Ich hätte ihn jetzt nicht in die Zeit verortet und im Bauhaus, weil das wirkt ja sehr modern auf mich.
Ja.
Und da hätte ich ihn jetzt überhaupt nicht verortet.
Ja, auch das gibt es natürlich, dass man einfach Leute oder Künstler, die Künstlerinnen, die gefühlt ihre Zeit ein bisschen voraus sind und das Ganze ein anderes Denken, also wirklich dieses Sphärische, das, so heißt das Kunstwerk auch, ist unglaublich mit diesem 3D-Effekt, den er hier schafft.
Also sehr gelungen, könnte aus den 2000ern sein.
Ja, absolut.
Sehr schöne Werke, die hier angekauft worden sind, da können Sie stolz drauf sein.
Es gibt natürlich auch Dauerleihgaben, also nicht alles ist... ist dann tatsächlich in dem Besitz, aber im Besitz des Landes dann als Dauerleihgabe hier im Haus zu sehen.
Ja, soweit ich es mitbekommen hatte, gibt es auch einen Außenbereich von diesem Museum mit Skulpturen, Werken?
Genau, wir haben, oder Ende der 1980er Jahre, kam die Überlegung auf, die Skulpturen der DDR, die hier gesammelt wurden, auch in den Außenraum zu bringen, einfach auch um den Raum rund um das Museum, der eigentlich eine große Wiese ist, und noch ein paar Mauerresten, die auf der Wiese stehen, zu nutzen und die Kunst auch in den öffentlichen Raum zu bringen. Und viele Werke sind noch aus der Zeit, die wir da draußen haben. Zugleich sind aber auch in den letzten Jahren viele Werke dazugekommen, die moderner, also die jüngeren Alter sind, sodass auch immer wieder draußen auch eine Bewegung da ist. Es gibt ein ganz tolles Werk von Nathan Coley draußen. Das ist eine Betonplatte, die gar nicht am Anfang wie ein Kunstwerk wirkt, und heißt For Other People and Other Works, also für andere Leute und andere Kunstwerke. Das heißt, der Künstler sagt selber, hey, macht auf mir diesen Kunstwerk selber Kunst, nutzt es, um zu picknicken oder Musik zu machen oder zu tanzen oder Yoga zu machen am frühen Morgen. Also, dass er wirklich das Ganze frei lässt. Und so ist natürlich sehr schön, dass es wirklich auch ein offener, ein kommunikativer Ort auch ist, der den rund um das Museum sich entwickelt hat.
Apropos Mauer oder Betonwerke, erinnere ich mich jetzt an meine Arbeiten zurück. Ich hatte auch die Ehre, schon 2-3 Mal auf Original Berliner Mauerkunst zu bringen. Das war natürlich sehr mit Ehrfurcht auch verbunden, weil da Geschichte dran hängt.
Ja, das ist natürlich was anderes. Dann würde ich sagen, wir gehen noch in den zweiten Teil, den geschichtsvollen Teil des Museums. Denn wie gesagt, das war früher ein Klostergebäude. Und so stehen wir jetzt im Kreuzgang zum Kunstmuseum in Zukunft. Im Grunde ist das auch ein ganz fantastischer Ort und auch natürlich ein Ausstellungsstück im Grunde.
Ja, wunderschön. Wir gehen jetzt gerade in diesen Kreuzgang, wie er genannt wird. Es ist ein warmer Tag hier drin, ist es aber sehr angenehm von den Lufttemperaturen her. In der Mitte ist ein Überspannungszelt gespannt worden, wo Sitzmöglichkeiten sind. Dieses alte Gebäude umgeben. Sehr, sehr schöner Ort, sehr ruhig jetzt im Moment. Wir haben wenig Besucher um diese Uhrzeit hier. Fast meditativ kann man hier in diesen Gang entlang gehen.
Das sind auch das sind 32 Arkaden, also Bögen, die den Kreuzgang umspannen. Wobei nochmal jede Säule die drei kleine Arkaden hat und auch die Kapitelle alle anders nochmal gestaltet sind. Also das ist auch, da kann man sich dann auch nochmal sehr viel Zeit damit verbringen, diese sich anzuschauen. Was wir hier haben und vielleicht auch im Hintergrund ein bisschen hören, ist nochmal ein Kunstwerk. Also wir versuchen mit diesem alten Gebäude und der Gegenwartskunst auch immer ein bisschen, nicht Konfrontation, aber im Gegenspiel, ein Zusammenspiel gleichzeitig auch zu haben. Und hier haben wir eine Soundinstallation von Robin Minard. Und zwar klingt es so, als würde eine Murmel überall herumrollen. Es ist ein Kunstwerk, das Rose wie eine Blume aufgebaut ist aus vielen kleinen Lautsprechern und immer an verschiedenen Stellen kommt diese Murmel hervor oder ist zu hören, weshalb diese Bewegung der Murmel gefühlt dargestellt ist.
Ja, sehr schön.
Wirklich mit diesem meditativen Ort, wie es gerade gesagt wurde, also diesem sehr ruhigen Ort und hat dann gleichzeitig diese Bewegung da drin und diese Geräuschkulisse, die wirklich sehr beruhigend auch.
Wir sind ja gerade auf dieses Kunstwerk drauf zugegangen und vom Weiten, wenn Sie es nicht erwähnt hätten, hätte ich jetzt nicht das dahinter vermutet, weil sich das so integriert in dieses gesamte Gewölbe. Es ist sehr, sehr stilvoll gemacht.
Der Künstler hat hier auch tatsächlich in diesen Formen überlegt, was ist denn hier in dem Haus, was sind diese Kapitelle, was sind die Skulpturen, was sind die Bauornamentiken, die sich wiederfinden, sodass es auch wirklich hineinpasst. Weil das ist ja, wie gesagt, ein ehrfurchtsvoller Ort, mit dem wir hier umgehen. Und da sollte es natürlich dann auch so zusammenpassen. Es kommt auch wunderschön die Sonne heraus, also passt heute perfekt alles.
Ja, perfekt, perfekter Tag für diese Vorstellung, dieses unheimlich interessanten und Haus hier. Wie gesagt, man erwartet von außen nicht diese hochklassige moderne Kunst in diesem Gebäude.
Dann gehen wir jetzt noch wirklich in den ältesten Teil im Grunde, nämlich die Klosterkirche, die auch noch zu uns gehört, die heute natürlich nicht mehr als Kirche genutzt wird, sondern als Veranstaltungsort bzw. auch als Ausstellungsort, wo wir dann auch größere Klanginstallationen oder Performances haben. Es ist die Kirche, die wurde, also 1017, 18 gab es hier bereits ein Kloster. Aus dieser Zeit ist diese Kirche nicht, die ist dann erst 1064 angefangen worden zu bauen. Aber wenn man so hört, wir stehen hier in einem Ort, der älter ist als Berlin. Und das ist natürlich dann immer schon so ein bisschen, und es ist noch da. Das ist das Tolle. Also wir haben hier die romanischen Formen drin. Wir haben hier ganz viel mit rotem Sandstein gestreift, mit weißem Sandstein, was aus dieser Ursprungszeit ist von Werner von Steußlingen, der den Erzbischof hier in der Stadt war und diese Kirche einfach erbaut haben wollte. Es ist auch schon so, sie sieht so aus, wie sie erdacht war mit den die Säulenbasilika. Wir haben die drei Schiffe zusammen. Und das ist natürlich ein extrem tolles Werk, was wir hier haben. Es wurde bis vor zwei Jahren noch saniert. Und da hat man herausgefunden in den Untersuchungen, wie viel eigentlich Originalsubstanz auch noch drin steckt in diesem Gebäude. Und das ist wirklich bemerkenswert. Also wir sehen ganz oben an einer Säule ein Kapitell, das sind so kleine Vögelchen. Auch das ist noch aus der Originalzeit. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche zerstört, aber es ist doch relativ viel wieder erhalten geblieben und wieder instand gesetzt. Was ein bisschen jünger ist, beziehungsweise nicht mehr in die Romanik passt, ist der Chorbereich. Da wurde auch bis 2022 saniert und dort haben wir jetzt wieder das gotische Kreuzrippengewölbe drin. Also es wurde genauso gemauert wie damals. Man hat ein Gerüst gebaut und rundherum die Steine draufgesetzt, sodass wir jetzt, wenn wir in der Kirche stehen, eigentlich genau die Kirche sehen, die 1240 hier war. Und das ist natürlich auch total fantastisch, diesen Baum dann auch so wirken zu lassen. Er ist unglaublich groß. Wir haben jetzt hier keine Stühle drin. Er ist wirklich imposant. Und mit der Sonne, die jetzt gerade noch durch die Fenster scheint, wird das alles sehr sakral, aber auch unglaublich schön.
Ja, liebe Hörer, das müssten Sie jetzt hier live erleben. Wir stehen jetzt zu zweit in einem riesengroßen Kirchenschiff, wirklich leer aus dem 11., 12. Jahrhundert. Allein der Raumklang, den man vielleicht aufnehmen kann, die Sonne, die jetzt durch diese Fenster scheint, ein unheimlich tolles, emotionales Erlebnis an dieser Stelle. Die Frage, die wir jeden Experten in unserem Kunstpodcast immer stellen, auch zum Schluss hin, möchte ich Ihnen auch stellen. Sie ist nicht einfach zu beantworten, beziehungsweise jeder beantwortet sie individuell. Was ist für Sie gute Kunst?
Gute Kunst ist für mich Kunst, die mich anspricht, egal ob positiv oder negativ, wo ich aber erstmal hängen bleibe und denke, da ist irgendwas Besonderes dran. Und das würde ich ganz persönlich so als gute Kunst beantworten damit. Also es geht jetzt gar nicht um Schönheit oder um manchmal auch gleich Kitsch oder Ähnliches, sondern wirklich so ein, das spricht mich an, das bewegt mich irgendwie, wo ich sage, da habe ich irgendein Gefühl dazu. Das ist für mich gute Kunst.
Ja, wir haben über 70 Folgen, fast 80 Folgen mittlerweile aufnehmen dürfen und diese Frage oft gestellt, von Kunsthistorikern bis zu anderen Persönlichkeiten, und es zeichnet sich ein roter Faden ab, der genau in diese Richtung geht, und es ist für uns immer wieder spannend, wie unterschiedlich das auch von den Interviewgästen gesehen wird. An dieser Stelle bedanke ich mich schon mal für diese tolle Führung. Wir werden jetzt gleich noch ein bisschen weitergehen, vermutlich. Zu guter Letzt wollen wir unseren Hörern doch nicht vorenthalten, wo wir hier sind und das Rätsel lösen. Bitte lösen Sie das Rätsel für unsere Hörer. Wo befindet sich dieses Museum hier?
Ja, wir sind in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts in Magdeburg und im Kunstmuseum Magdeburg, Kloster unserer lieben Frauen.
Und das, liebe Hörer, kann ich jedem nur empfehlen, wenn Sie hier in der Gegend sind, wenn Sie eine Reise planen, bauen Sie dieses kulturelle Erlebnis bitte ein. Hier ist eine Mischung zwischen alter Geschichte, mittelalterlicher Geschichte, eine sehr gelungene Kombination zwischen moderner Kunst und einem mittelalterlichen Gebäude. Ich bedanke mich schon mal für diese tolle Führung durch das Museum. Wir gehen sicherlich noch ein paar Meter weiter. Und ich bedanke mich bei den Hörern, dass sie uns bis zum Schluss zugehört haben. Und wir werden dieses Museum auch in den Shownotes verlinken. Und es ist ein Tipp für Sie, sich dieses Museum einmal live anzusehen.
Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.